herzlich willkommen zur neuen Folge von Digitalisierung Mensch. In der heutigen Folge geht es um die Projektmethoden Kanban, Scrum und OKR. Es wird ein kleiner Überflug über diese drei Methoden, denn diese drei Methoden bieten ganz viel Potenzial, sind auch, gerade wenn wir Richtung Scrum gehen, auch recht komplex in der Durchführung, sodass wir jetzt hier einfach mal uns anschauen, was verbirgt sich hinter diesen Begriffen, wie können diese konkret aussehen, wie unterscheiden sie sich letztlich, denn wie sie sich unterscheiden, das werdet ihr schnell merken, denn zum Beispiel in Scrum gibt es sehr eindeutige Rollenbilder, was es ganz klar nochmal von den anderen unterscheidet, beziehungsweise im ersten Moment vielleicht auch etwas starrer erscheinen lässt, etwas komplexer erscheinen lässt. Und genau darüber spreche ich in dieser Folge, sodass du oder ihr euch einfach einen kleinen Überblick machen könnt über diese drei Methoden, welche davon könnt ihr vielleicht in eurem täglichen Büroalltag selbst umsetzen, welche eignen sich dafür für größere Projekte. Und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge. In den kommenden Folgen werde ich diese drei Methoden auch nochmal genauer beleuchten. Jeder bekommt dann oder jede Methode bekommt dann eine eigene Podcast-Folge. Das hier ist erstmal wirklich nur ein Überblick über diese Folgen. Was bedeuten die Bezeichnungen? Wo gibt es welche Rollen? Wie laufen sie ab? Wie ist die Grundstruktur? Und da wünsche ich dir viel Spaß. Diese Podcast-Folge wird so gegliedert sein, dass wir mit einem Überblick darüber anfangen, was sind es denn überhaupt für Begriffe, beziehungsweise was verbirgt sich hinter diesen Methoden. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt wird dann die Methode Kanban sein. Der dritte Punkt wird dann die Methode OKR sein. Und zum Abschluss schauen wir uns die Methode Scrum an. Kommen wir zu Punkt 1. Was sind denn nun überhaupt Kanban, OKR und Scrum? Das sind drei Methoden, die für agiles Zusammenarbeiten stehen, die angewandt werden für Projektarbeit und auch letztlich um Unternehmen zu strukturieren bzw. eine Abteilung in einem Unternehmen agiler zu gestalten, produktiver zu gestalten, effektiver an Aufgaben rangehen zu können. Und das kann eben angewandt werden für einzelne Abteilungen oder auch abteilungsübergreifend, sodass eben die Zusammenarbeit über Abteilungen hinweg eben effektiver wird, agiler wird, man besser Feedback einfließen lassen kann und einfach das Ganze mehr nach vorne mit einem positiven Purpose die Dinge nach vorne bringt, statt immer in einer gewissen Dauerschleife jede Abteilung für sich in ihren Themen zu versinken. Und das Ganze funktioniert natürlich nicht nur in einem Unternehmen, sondern das funktioniert auch hervorragend zwischen Unternehmen. Wenn zum Beispiel ein IT-System eingeführt wird, da sind das häufig dann Methoden wie eben der Dienstleister, der das IT-System einführt und der Kunde, der dieses IT-System bekommt bzw. eingeführt bekommt und braucht, zusammenarbeiten. Und da kann es eben sein, dass diese Methoden dann auch mal kombiniert werden oder eben auch nur Teilaspekte einer dieser Methoden angewandt werden. Und da ist es sehr spannend, wie unterschiedlich diese oder die Herkunft dieser Methoden letztlich sind. Zum Beispiel Scrum, das ist das Letzte, was wir uns heute anschauen von den Methoden, kommt aus dem IT-Bereich. Kanban kommt ursprünglich von Toyota, das schauen wir uns auch gleich noch ein bisschen an, wenn wir in Kanban einsteigen. Das ist am Anfang gar nichts mit IT und letztlich mit Digitalisierung, wie wir sie heute verstehen, zu tun hatten, weil es schon aus einer anderen Zeit kam. Dann, wo liegt denn jetzt hier der Fokus, beziehungsweise was macht denn diese drei Methoden aus? Der Fokus dieser Methoden liegt ganz eindeutig darauf, dass es klare Abläufe gibt, die schnelles Umsetzen ermöglichen. Und beim schnellen Umsetzen passieren Fehler und kommen Dinge ans Licht, Probleme und so weiter. Und das ist hier der große Vorteil von diesen Methoden, dass immer wieder Feedback-Schleifen gibt, dass immer wieder durch die Agilität möglich ist, diese Probleme und auch letztlich Verbesserungswünsche und einfach im Prozess auffallende Optimierung angehen und einfließen lassen zu können. Denn es wären keine agilen Methoden, wenn wir Änderungen nicht mit reinnehmen können, dann wären sie ja wieder sehr starr. Und das macht diese sehr aus. Das ja, doch macht diese einfach aus, diese Methoden, dass wir hier klare Abläufe haben, mit denen wir aber auch immer wieder Veränderungen und Probleme angehen können, die eben im Prozess, im Arbeitsflow, in der Gestaltung des Projektes anfallen, sodass wir eben nicht am Ende zum Beispiel wie eine App programmieren. Und diese App ist ja einfach nur aus unserer Idee entstanden, aus unserer Sichtweise, wie wir zum Beispiel ein Problem lösen sollten. Am Ende launchen wir diese App und bringen diese auf den Markt und sie hat einfach gar keine Resonanz. Kein Mensch will diese App haben. Und wenn wir zum Beispiel mit einer agilen Methode diese App eingeführt hätten, dann würden wir eine sehr lean, eine sehr minimalistische Variante der App programmieren, mit der wir dann an den Markt gehen und dann am Markt zu gucken, ist dieses Thema, für was wir uns interessieren, beziehungsweise welches wir lösen wollen, relevant für den Markt? Und wenn, wie ist es relevant? Also welche Punkte von der Lösung, die wir im Kopf haben, ist relevant? Welche Punkte sind in der App wirklich wichtig? Worauf sollten wir achten? Und das kann man dann eben machen, wenn man wirklich so ein kleines leanes Produkt hat, welches man dann wirklich den Anforderungen des Marktes sozusagen stellt und dann Stück für Stück diese optimiert anhand des Bedarfs, der Anfragen und auch letztlich der Probleme, die der Markt einem symbolisiert und signalisiert. Und das geht eben mit diesen Methoden hervorragend. Und ja, und das ist einfach das Schöne, dass wir mit diesen Methoden immer wieder letztlich die Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt stellen können, dass wir, bleiben wir bei dem Beispiel der App, dass wir eine App haben, die wirklich dem Kunden relevant ist, nicht irgendeiner Fantasie oder ein Fantasieproblem löst, sondern wirklich nah an den Bedürfnissen und letztlich auch an den Wünschen und auch an der Problemlösung unserer Kunden ist. Und das Ganze ist nicht nur auf den Kunden beschränkt bei diesen Methoden, sondern wir können eben auch dank der Agilität und letztlich auch der Herangehensweise auch immer wieder die Bedürfnisse, die Wünsche und auch die Probleme unserer Mitarbeiter lösen, beziehungsweise für die Wünsche da sein und die Bedürfnisse hören und einfließen lassen. Sodass wir eben hier nicht nur agil sind in Form von wir können schnell und leicht agieren, sondern wir können auch immer nah am Menschen sein. Und darum schätze ich persönlich diese Methoden so, da sie eben nicht so verkopft sind, nicht so theoretisch sind. Also man kann die natürlich auch sehr theoretisch exerzieren und praktizieren. Doch diese Methoden geben auch sehr viel Freiraum, dass man wirklich sie menschennah praktiziert und umsetzt, sodass man wirkliche Kundenbedürfnisse löst, Kundenwünsche erfüllt und auch das Team mitnimmt, kundennah bzw. mitarbeiternah agiert. So viel erstmal zu dieser ersten Frage: Was sind denn überhaupt diese drei Methoden? Dann gehen wir einfach mal in die erste Methode rein und fangen hier bei Kanban an mit einem kleinen Einblick. Und zwar, wo kommt denn Kanban überhaupt her? Es wurde in den 40er Jahren von Taichi Ono erfunden. Zu diesem Zeitpunkt war ein junger Wirtschaftsingenieur, der bei Toyota gearbeitet hat. Und heute ist ja Toyota ein Gigant, der im Grunde jeder oder jedem ein Begriff ist in der Automobilbranche. Und damals war dem nicht so. Damals stagnierte vieles im Unternehmen. Sie hatten Probleme mit der internationalen und globalen Konkurrenz. Stand bzw. mitzuhalten, denn die hatten viel bessere Produktivitätszahlen, also die hatten viel mehr, ja, der Output war bei dem Einsatz der Arbeit viel, viel größer bei der Konkurrenz und das sorgt einfach dafür, dass sie immer weniger wettbewerbsfähig wurden, sodass dann in Toyota nicht weiter versucht wurde, mit neuen Maschinen und noch mehr größeren Investitionsmöglichkeiten bzw. ja, Investitionen für noch mehr Effektivität zu sorgen, sondern das Ganze wurde nach innen gekehrt und es wurde innerhalb der Firma nach Lösungen gesucht, wie können wir wieder wettbewerbsfähiger werden, wie können wir effektiver werden, wie können wir unseren Wettbewerbsnachteil, unsere Produktivitätsschwäche ausgleichen und zu einem Vorteil entwickeln. Und das war im Grunde der Startschuss für die Methode Kanban. Und wie ihr merkt, sie kommt eigentlich nicht aus dem heutigen Zeitalter, wo es darum geht, immer noch effektiver zu sein, mit Apps unseren Tag zu planen und alles dynamisch zu teilen, sodass direkt jeder vom Team alle Infos immer hat, sondern sie kommt aus einer Zeit, wo es wirklich darum ging, physische Abläufe zu strukturieren und ein Unternehmen über die physischen Abläufe wieder produktiver zu machen, wieder wettbewerbsfähig zu machen. Und dazu ein kleines Zitat auch von Taichi Ono, dem Erfinder des von Kanban, der sagte einmal: "Progress cannot be generated when we are satisfied with existing solutions." Meint im Grunde, dass wirklicher Fortschritt nicht generiert werden kann bzw. entstehen kann, wenn wir mit den bis bestehenden Lösungen zufrieden sind. Und das zeigt im Grunde sein Mindset, was er damals schon hatte. Und obwohl er das wahrscheinlich in den 40er bis 80er Jahren irgendwann gesagt hat, ist es immer noch ein Mindset bzw. ein Satz, der ist absolut up to date. Wir suchen heute immer wieder nach neuen Lösungen, um am Markt standhalten zu können, um uns mitzuwandeln, um ja einfach letztlich den Veränderungen der Zeit, um diese mitgehen zu können, mitgestalten zu können. Und ja, dann schauen wir uns einfach mal an, was ist Kanban, beziehungsweise wie funktioniert Kanban? Wahrscheinlich kennt ihr es schon und habt es irgendwo mal gesehen. Es gibt solche sogenannten Kanban-Boards. Das sind Bretter, in denen einfach unterschiedliche Spalten sozusagen aufgeteilt sind, die dann unterschiedliche Phasen des Prozesses abbilden. Und dann gibt es noch Kärtchen. Und die Spalten sind oftmals, wenn sie sehr einfach gehalten sind, die Spalte To-Do, also eben noch offen, noch nicht erledigt, dann in Progress, in der Umsetzung und dann für erledigt. Und dann kann man natürlich noch eine Spalte machen mit Feedback beziehungsweise was geht noch besser. Und diese Spalten funktionieren im Grunde so, man hat Kärtchen, also wenn man wirklich dieses physische Kanban-Board nimmt, hat man Kärtchen und notiert in diese Kärtchen alle großen To-Dos. Das kann man für sich alleine machen, das kann man auch für sich bzw. als Team machen, als Abteilung. Und dann werden diese To-Dos dann mit Magneten an auf den Kärtchen vermerkten To-Dos in die Spalte To-Dos geheftet. Und dann nimmt sich jeder Mitarbeiter ein To-Do und holt sich dieses To-Do, dieses Kärtchen und geht damit in die Umsetzung. Und dann wird dieses Kärtchen verschoben von To-Do in Umsetzung. Dann bleiben natürlich noch einige To-Dos übrig. Doch keines der To-Dos, die in To-Do stehen, werden angefangen, solange nicht der Mitarbeiter das Kärtchen, welches er sich genommen hat, von in Progress zu Done gebracht hat oder eben zu einem Zwischenstand, wo er nicht weiterarbeiten kann, wo er zum Beispiel auf das Feedback eines Kunden abwarten muss. Und dann kann er sich natürlich das nächste Kärtchen nehmen. Das wäre dann aber eben eine Erweiterung dieses Kanban-Boards. Wie gesagt, das einfachste Modell, was ich schon öfters gesehen habe, ist wirklich einfach To-Do, in Progress, Done und dann eben Feedback. Das Ganze lässt sich heutzutage auch sehr leicht über Tools wie Trello abbilden, sodass wir hier einfach unsere Abteilung haben, die wirklich die Führungskraft am Anfang der Woche mit dem Team durchspricht, was müssen wir diese Woche alles erledigen. Dort alle digitalen Karten gesammelt werden von To-Dos. Jeder schnappt sich eine und digital wird direkt dann auch vermerkt, welcher Mitarbeiter jetzt welche Karte hat, sodass die Führungskraft oder andere Teammitglieder einfach fragen können, wie ist der Stand dabei, also noch detaillierter als eben letztlich die Info zum Beispiel in Progress oder Done, sodass einfach hier das Ganze immer sichtbar ist. Und hier ist es im Grunde das Urprinzip von Kanban ist letztlich, wie gesagt, aus der Automobilindustrie, just in time, sodass wirklich nur jeder Aufgabe angefasst wird, wenn dafür die Kapazität da ist, sodass da wie eine Art Sog entsteht, dass man ja letztlich das Ganze durchzieht, durch den Prozess und einfach dann immer sich das nächste holt und in den nächsten Schritt zieht. Das kann natürlich dann auch noch sein, dass man eben mehrere In-Progress, also Arbeitsschritte hat, die dann zum Beispiel ein Mitarbeiter erledigt und sie dann übergibt an eine andere Abteilung oder einen anderen Mitarbeiter. Also ihr seht, dieses Kanban-Board, ob physischer Natur oder auch digital angelegt, ist sehr variabel, sodass wir unsere Umsetzungsschritte natürlich unterteilen können oder eben an Abgabepunkte knüpfen können, sodass wir sagen, hier bis hierhin arbeitest du, bevor du dir eine neue Karte holst, bevor du dir ein neues To-Do anfängst. Und dieser Übergabepunkt kann dann eben sein, über Feedback nötig von der Führungskraft, einem Kunden, der nächsten Abteilung. Oder es kann dann eben auch sein, dass man zum Beispiel seine Aufgabe erledigt hat und diese dann intern zum Beispiel an die Buchhaltung weitergibt, wenn eben gewisse Dinge erledigt sind, sodass sie dann auf für diese Abteilung auf dann rutscht und dann zum Beispiel auch digital möglich ist beim digitalen Kanban-Board, dass von dem, sobald es bei mir in dann ist und es eben eine Karte ist, die zum Beispiel die Buchhaltung betrifft, dass diese automatisch dann bei der Buchhaltung aufgeht im Bereich To-Do. Und so wird das Ganze dann sehr agil, weil wir eben auch immer den Punkt des Feedbacks haben, des Progresses und eben auch jeder Mitarbeiter hat Einblick auf dieses Kanban-Board, sodass wir hier, wenn ein Kunde anruft und fragt, wie ist es hier bei dem und dem To-Do, schon habe ich auf einen Blick, in welche Kategorie ist letztlich dieses Kärtchen, das die Anfrage des Kunden und bei welchem Mitarbeiter wäre es gerade der beste Ansprechpartner dafür, sodass wir hier einfach auch schnell vernetzen können, schnelles Feedback geben können, auch wenn dann vielleicht der entsprechende Mitarbeiter nicht im Büro ist oder nicht gerade greifbar ist, können wir über dieses Kanban-Board doch direkt sehen, wo steckt gerade letztlich die Aufgabe bzw. der Kundenwunsch des Kunden. In welchem Prozessschritt? Genau. So können wir eben gezielt Feedback geben, agil auch miteinander agieren, weil ich sehe, wo ist ja, mein Mitarbeiter unterwegs, beziehungsweise mein Kollege unterwegs. Und das lässt sich sehr variabel gestalten, lässt sich in viele Kategorien noch gestalten. Wie gesagt, das Gängigste ist wirklich die To-Dos, dann in der Umsetzung, dann erledigt und eben Feedback, Anmerkungen. Wunderbar, dann fangen wir einfach an mit einem kleinen Überblick zu OKR. Und da kommt wahrscheinlich jetzt erstmal die Frage auf, was bedeutet denn OKR überhaupt? Also drei Buchstaben, OKR, was soll das denn sein? OKR steht für Object and Key Results. Und hier lohnt es sich für mich jetzt nicht in eine historische Sichtweise reinzugehen wie bei Kanban, sondern hier schauen wir uns einfach mal wirklich an, was bedeuten denn jetzt Object and Key Results. Übersetzt heißt das Ziele und Schlüsselbausteine, beziehungsweise wir können sie auch Meilensteine nennen. Und Ziele sind in der Methode OKR große Ziele, die zum Beispiel pro Quartal hat ein Unternehmen drei oder vier Objects, also Ziele. Und auf dem Weg dieser Ziele oder auf dem Weg der Erreichung dieser Ziele hat das Unternehmen dann Key Results, die dann entweder von einer Abteilung erfüllt werden können, aber eben auch ein Ziel kann und besteht es sehr, sehr oft. Natürlich auch aus Meilensteinen, aus Schlüsselbausteinen, die von mehreren Unternehmen oder auch wenn man es unternehmensübergreifend bei einem Einführung eines IT-Systems ist, natürlich auch unternehmensübergreifend sein können. Das heißt, man hat ein Ziel mit vielen Bausteinen bzw. Meilensteinen bestehend, die sich dann wieder aufgliedern in ja, an unterschiedliche Adressaten. Manchmal kann es sein, dass natürlich ein Ziel, dass man zum Beispiel das Ganze so nutzt, dass man für jede große Abteilung im Unternehmen ein Ziel einstellt, wo natürlich dann die Meilensteine nur von dieser Abteilung erreicht werden können, beziehungsweise sozusagen diese Abteilung an einem Strang zieht, um dieses Ziel zu erreichen. Bei größeren Zielen oder größeren Umbrüchen in Firmen, dann kann es oder sollte es dann auch so sein, dass dieses Ziele bzw. die Meilensteine, die zu einem Ziel gehören, eben auch auf mehrere Abteilungen übergehen. Denn dadurch entsteht eine große Vernetzung, dadurch entsteht Agilität, agiles Zusammenarbeiten. Denn was OKR ausmacht, ist, dass die Object and Key Results, also die Ziele und Meilensteine, für alle im Unternehmen sichtbar sind. Und nicht nur an für sich gibt es dann einen Aushang hier, das sind dieses Jahr unsere Ziele und Key Results, unsere Meilensteine, sondern damit es wirklich agil wird, damit man wirklich auch sein Unternehmen damit voranbringen kann, sollte es für jeden Mitarbeiter ersichtlich sein, wie ist der Stand zum jeweiligen Ziel. Wie viele Meilensteine haben wir schon auf dem Weg zur Erreichung des Zieles erreicht? Und dann wird das natürlich immer feinteiliger. Umso größer das Unternehmen, umso mehr lässt sich das Ganze dann runterbrechen auf, dass vielleicht eben ein Mitarbeiter wieder mehrere kleine Meilensteine hat, die zum Abteilungsmeilenstein beitragen. Und da ist es dann eben so, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Unternehmen haben, was 3 oder 4 Standorte hat, und dann hat dieses Unternehmen letztlich in diesem Quartal 3 Ziele mit ganz vielen Meilensteinen darunter. Und jetzt kann ich aber, bleiben wir bei der Buchhaltung, ich bin in der Buchhaltung und habe in meiner Buchhaltung oder in dem Bereich, wofür ich dann zuständig bin in diesem Unternehmen, schon einige meiner Meilensteine abgearbeitet. Und nun kann ich aber auch auf den anderen Standorten sehen, wie weit sind meine Kollegen, die vielleicht im ähnlichen Bereich arbeiten, und kann dann mit diesem Kontakt aufnehmen und sagen, hey, schau, die Meilensteine, die bei euch noch offen sind, haben wir so und so und so erledigt. Und entweder kann ich diesen direkt helfen oder eben mit Beratung bzw. Tipps geben, wie sie sich schnellstmöglich erledigen. Und für mich ist OKR ein Tool, welches hervorragend funktioniert, wenn wir zusammenarbeiten, wenn der Team Spirit an erster Stelle steht. Also wenn es mir nicht darum geht, dass ich von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr irgendwas erledigt habe, dann kann man OKR selbstverständlich auch verwenden, doch für mich seine wahre Power, seine Energie entfaltet ist, wenn wir einen Spirit haben, der nach vorne geht. Also wenn wirklich die Mitarbeiter im Unternehmen für etwas stehen und auf ein Ziel hingehen wollen, von sich aus, sodass sie dann auch manchmal diese Extrameile eben gehen und verstehen, okay, ich habe diesen Meilenstein bei mir erreicht, der ist aber noch in einer ähnlichen Form oder in einer gleichen Form an einem anderen Standort offen. Um das große Ziel zu erreichen, ordne ich mich hier unter und gehe proaktiv auf meinen Kollegen in dem anderen Standort zu und helfe. Und das ist sehr, ja, agil, weil wir eben weg davon kommen von meiner kleinen Welt in Form von meinem kleinen Arbeitsbereich und ich bin nur für den zuständig, hinzu, das Unternehmen, die Geschäftsführung zeigt offen und klar, was ihre Ziele sind, welche Meilensteine sie darunter sehen, und interagieren dann mit den Führungskräften und den Abteilungen möglichst offen und gemeinschaftlich, um diese zu erreichen, um im Team Spirit diesen Weg zu gehen, um diese Veränderungen durchzustehen, die vielleicht dafür nötig sind, um kreativ zu sein, um diese Ziele gemeinsam zu erreichen zu können. Dann kommen wir zur nächsten Methode und lassen OKR hinter uns und kommen zu Scrum. Scrum ist eine sehr große Methode, mit der man auch große Projekte, hauptsächlich IT-Projekte, beziehungsweise es kommt früher oder es wurde entwickelt für die Entwicklung von Softwareprogrammen. Und es ist eben ein sehr großes und vielfältiges Tool bzw. Methode, sodass ich jetzt hier in dieser Zusammenfassung der aller drei Methoden auf Scrum recht kurz eingehe und Scrum wie auch den anderen Methoden noch einzelne Podcast-Folgen widmen werde, um einfach auch tiefer darauf eingehen zu können. Deswegen fange ich einfach mal mit der Grundstruktur von Scrum an. Scrum gibt es erstmal, wie gesagt, es kommt aus der Softwareentwicklung, und da gibt es erstmal einige neue Begriffe, die ich zu Anfang zu diesem Thema klären möchte. Und zwar gibt es das Daily Scrum. Habt ihr vielleicht schon gehört, vielleicht auch nicht. Das Daily Scrum ist einfach ein kurzes Meeting, in dem es klare Rollen gibt und in dem wirklich die Themen der Vortage oder der letzten Woche durchgesprochen werden. Was ist der Ist-Stand? Wo stehen wir? Welche Punkte sind uns aufgefallen, die wir verändern müssen? Wo müssen wir rangehen? So dass einfach hier immer klar ist, gibt es neue, was sind die neuen Entwicklungen, der neue Fortschritt und was sind eben auch Themen, die vielleicht diesem Fortschritt im Wege stehen, wo brauchen wir vielleicht Feedback? Genau. Dann gibt es in der Methode Scrum ganz klare Rollenverteilung und die haben auch gewisse Begriffe und diese möchte ich euch auch einfach kurz mal erklären, damit diese Methode etwas übersichtlicher wird. Es gibt eben Daily Scrum, ist einfach dieses tägliche bzw. in gewissen Turnus festgelegte Meeting und an diesem nehmen eben unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Rollen teil. Da gibt es einmal den Scrum Master. Diese Person ist im Grunde verantwortlich für die Umsetzung der Methode Scrum, beziehungsweise für die Kommunikation zwischen den anderen Rollen. Auch er leitet zum Beispiel dieses Daily Scrum. Er ist oft einfach wirklich eine Art Bindeglied, was sich wirklich darum kümmert, dass die Struktur eingehalten wird, dass der Fortschritt dadurch eingehalten wird und dass es immer vorangeht. Nun ist der Scrum Master nicht als eine hierarchische oder disziplinarische Führungskraft zu verstehen, sondern er agiert eher als Vermittler und als Coach. Dann gibt es den bzw. die Rolle des Entwicklers. Das ist oft eher ein mehrköpfiges Team natürlich. Und in diesem Team gibt es nochmal unterschiedliche Rollen, zum Beispiel der Programmierer, der Entwickler, dann Tester, dann gibt es Menschen, die für das User Interface, also für die Benutzeroberfläche zuständig sind, damit diese genauso aussieht, wie der Kunde sich dies wünscht. Dann gibt es noch den Product Owner. Das ist in der Regel kein Team, sondern eine Person. Die ist dann eben verantwortlich für die Planung des Produktes bzw. für das Projekt. Und er ist eben verantwortlich für die Eigenschaften, die am Ende die Software oder eben das Projekt erreichen soll. Und er ist auch verantwortlich für die Budgeteinhaltung und auch für den wirtschaftlichen Erfolg des Projektes. Und er ist eben auch verantwortlich für die Reihenfolge, wie die einzelnen sogenannten Sprints erledigt werden. Schon sind wir beim nächsten Wort, welches eben neu ist, beziehungsweise viel nicht bekannt. Es ist Sprint. Es ist wirklich einfach übersetzt ein Sprint sozusagen. Und in jedem Sprint legt man einfach fest, wenn wir zum Beispiel eine Buchhaltungssoftware einführen, kann ein Sprint sein, dass wir alle Kostenträger wirklich digital abgebildet haben, wenn wir umziehen von einem System aufs neue System, so dass wir alle Kostenträger erstellt haben, die miteinander dann auch verknüpft sind mit den dazugehörigen Positionen, mit den dazugehörigen Produkten, die vielleicht im Online-Shop sind. Das kann ein Sprint sein, dass wir die Kostenträger implementieren mit den Verbindungen zum Online-Shop, mit der Verbindung dann auch zum Marketing-Team oder eben auch, wenn neue Produkte im Shop eingeführt werden, dass das alles miteinander verknüpft ist. Das wäre ein Sprint. Damit funktioniert die ganze Buchhaltung noch nicht, sondern das wäre eben eine Funktionalität, die implementiert wird. Und genau das macht man immer in Sprints. In Sprints sind klar definierte Einheiten sozusagen, in denen wir gewisse Produktfunktionalitäten einführen, testen und dann auch wirklich implementieren. Und genauso ist Scrum letztlich aufgebaut, dass wir immer Sprint für Sprint für Sprint vorgehen und jeder Sprint hat eben sozusagen seine eigene Phase, dass wir implementieren diese neue Produkteigenschaft bzw. dieses neue Tool vielleicht oder dieses Teil eines größeren Tools und das wird dann am Ende getestet und fertig implementiert und dann geht es zum nächsten Sprint, sodass wir das IT-System oder bleiben wir bei der Buchhaltung, die wir einführen, wirklich Stück für Stück eingeführt wird und diese, was eingeführt wurde, dann auch getestet ist und funktioniert. Das heißt, wir bauen die Buchhaltung Stück für Stück wirklich ganz nah und agil am und mit dem Kunden. Dann gibt es noch den Begriff des Produkt Backlog. In diesem Produkt Backlog, das könnt ihr euch vorstellen wie ein Eigenschaften- und Anforderungskatalog, der wird vom Product Owner erstellt, gepflegt und auch letztlich kommuniziert. Und dort wird eben mit den sogenannten Stakeholdern, das sind die Kunden, die Anwender und auch letztlich das Management der Kunden, wird eben lokalisiert und herausgefiltert, welche Ziele haben wir mit dem Produkt, welche Teile zum Beispiel der Buchhaltung, bleiben wir beim Beispiel, sollen zuerst funktionieren. Und dementsprechend wird in diesem Backlog erstmal alles gesammelt an Eigenschaften, welches letztlich die Buchhaltung abbilden soll. Anschließend ergibt sich aus diesem Backlog die Planung der Sprints. Welche Produkteigenschaft wollen wir zuerst umsetzen? Und da kümmert sich eben der Product Owner darum mit den Stakeholdern. Weil ein Product Owner, also wenn wir jetzt eine IT-Firma sind und für einen Kunden ein System planen, dann brauchen wir natürlich das ganz enge Feedback des Kunden, dass wir eben wirklich zum Beispiel von der Buchhaltung zuerst die wichtigsten Dinge für den Kunden umsetzen und nicht vielleicht da anfangen, wo ja bei Funktionalitäten, die eben ja vielleicht nicht mal zwangsweise nötig sind, sondern wir fangen hier dann an bei den wichtigen Dingen, die wirklich richtig wichtig sind, und so wird das Ganze dann geplant in diesem Backlog und von diesem Backlog aus dann in die Sprints unterteilt, sodass es hier geht man dann oft einfach vor und schaut, welche Funktionalitäten, weil wenn man so ein System mal plant, da hat man ganz schnell ganz, ganz viele Funktionalitäten. Also das wird dann einfach unterteilt, welche sind wirklich die Funktionalitäten, die Dinge, die wirklich das Benutzen der neuen Software ermöglichen, welche Funktionalitäten und Eigenschaften sind es die, die dann im Nachgang das Ganze vereinfachen, aber nicht für den Start oder für die Inbetriebnahme der Software wichtig sind. Und so wird das dann alles unterteilt, strukturiert und nacheinander Sprint für Sprint abgearbeitet. Umso größer letztlich das Projekt ist oder auch umso mehr Bereiche oder Fachbereiche involviert sind, wenn wir zum Beispiel ein ERP-System einführen mit einem CRM-System zusammen, sodass wir eine Buchhaltung einführen, ein CRM-System zusammen einführen, welches miteinander vernetzt ist, mit welchem letztlich dann zum Beispiel die Buchhaltungsabteilung, die Kundenbetreuung, der Vertrieb und letztlich auch die Marketingabteilung wegen dem CRM-System zusammenarbeitet, dann können natürlich auch mehrere Sprints nebeneinander laufen, weil diese oft sich dann durch die Verknüpfung der Software miteinander bedingen. Dafür braucht man natürlich aber recht großes IT-Team, ein Entwicklerteam, welches mehrere Sprints angeht, also parallel angehen kann. Das waren im Grunde jetzt erstmal die Begriffe. Das Ganze funktioniert wirklich so, dass eben der Product Owner das plant mit den Kunden, also mit den sogenannten Stakeholdern, und dann eben schaut mit dem er plant diesen Backlog, und diesen Backlog übergibt er dann an das Entwicklerteam, und das Entwicklerteam, das ist auch eine Eigenschaft von Scrum, die organisieren sich selbst. Das heißt, das Entwicklerteam ist selbst dafür verantwortlich, dass die Backlog-Einträge, also die geplanten Sprints, die der Product Owner so geplant hat, dass die auch in der nötigen Reihenfolge, wie sie geplant sind, umgesetzt werden und auch, dass die Qualität stimmt. Dass wirklich die Funktionalitäten so umgesetzt und so programmiert werden, wie es ausgemacht wurde, wie es wirklich relevant ist. Dafür ist das Entwicklerteam selbst dafür verantwortlich. Der Scrum Master ist sozusagen dann immer ein Bindeglied zwischen all diesen Ebenen. Damit die Methode funktioniert, damit es einen Fortschritt gibt, gibt es eben der Product Owner für diesen Backlog verantwortlich und für die, den Erfolg und auch die Budgeteinhaltung. Das Entwicklerteam ist das Team, was es konkret umsetzt, und der Scrum Master ist dazwischen. Und dann gibt es natürlich auch die Kunden, die Stakeholder, die sind natürlich dann immer in diesen Prozessen mit involviert. Die können dann auch bei diesen Daily Scrums einzelne Personen dafür mit dabei sein, damit auch der Kunde immer direkt sieht, bei dem Sprint sind wir hier, da sind wir da. Genau. Und das zu Scrum. Wie ihr merkt, es gibt hier mehrere Rollen, die auch enorm wichtig sind in der Einhaltung. Diese basieren oft auf viel Eigenverantwortung, denn wie gesagt, das Entwicklerteam ist selbst dafür verantwortlich, dass die Funktionalitäten alle genauso umgesetzt werden, dass sie in der richtigen Reihenfolge umgesetzt werden, dass die Qualität stimmt. Der Product Owner ist zwar für das komplette Produkt oder für die Umsetzung verantwortlich, aber und eben auch für den wirtschaftlichen Erfolg. Das kann aber nur funktionieren, wenn eben das Entwicklerteam gut arbeitet und in der richtigen Qualität abliefert. Wenn, sobald es anfängt, ich sag mal, etwas zu verwässern, dass dann der Scrum Master als Coach mit agiert. Das sind alles Rädchen, die ineinander greifen müssen. Und das macht Scrum sehr herausfordernd, weil eben sehr viel Eigenverantwortung, Eigendynamik, Selbstorganisation da drin ist und eben hohe Agilität, weil wir mit diesem Daily Scrum immer wieder neue Probleme, neue Themen umsetzen können, weil wir jeder selbstverantwortlich agil arbeiten können. Genau darum braucht es dann oft diesen Scrum Master, der einmal wieder als Kommunikator, als Verbinde, als, ja doch, als Verbindemitglied, als Verbindungsglied und als Coach letztlich agiert und alle mitnimmt, so dass wirklich alles vorangeht. So viel zu Scrum. Vielen Dank für deine und eure Aufmerksamkeit. Ich werde in den kommenden Podcast-Folgen jede der Methoden nochmal einzeln ja, beleuchten, auch gerade bei Scrum, weil hier in so einem Übersichts-Podcast-Folge, die jetzt schon weit über eine halbe Stunde geht, ist das einfach zu wenig, um eine so komplexe Methode wie Scrum zu erklären. Das reicht gerade mal, um die Rollen und die Begrifflichkeiten zu erklären. Dazu gibt es dann eine eigene Folge und dann wahrscheinlich auch einfach ein Übersichtsblatt mit den Rollen. Was steckt in Scrum drin? Wo könnt ihr es anwenden? Das kommt in den kommenden Podcast-Folgen. Vielen Dank für dein Zuhören. Ich wünsche dir eine tolle Zeit und bis bald.